Es laufen die allerletzten Minuten. Die allerletzten der ursprünglich vorgesehenen 90, aus denen ganz schnell 120 werden können.
Es geht also in die Verlängerung.
Then seconds before the final whistle, agony for England. Weber scored. It had to be extra time.
Der wartet jetzt auch auf den Abpfiff nach diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 17 im 120 Minuten Podcast, der Audio-Nachspielzeit zum Fußball-Longread. Mein Name ist Alex, ich bin Teil der 120 Minuten Redaktion und freue mich heute gemeinsam mit zwei Gästen über Vorwärts Steyr, einen Zweitligisten aus Österreich, und über den österreichischen Fußball insgesamt sprechen zu dürfen. Gleichzeitig ist das bei uns im Podcast so eine kleine Premiere, denn erstmals sprechen wir nicht über einen Text, der bei uns erschienen ist, sondern wir sprechen über die Titelgeschichte im aktuellen Ballesterer, in der Ausgabe 135, um genau zu sein. Für diejenigen, die ihn möglicherweise nicht kennen, der Ballesterer ist ein Fußballmagazin aus Österreich, erscheint einmal monatlich und hat eben, logischerweise immer auch eine Titelgeschichte. In diesem Fall heißt die eben 99 Jahre Vorwärts Steyr, und da uns die Texte in der Redaktion, also die Texte, die im Ballesterer erschienen sind, in der Redaktion gut gefallen haben, dachten wir uns, wir reden einfach mal drüber. Und ja, damit komme ich auch schon zu den heutigen Gästen. Mit dabei ist zum einen der Moritz Ablinger. Grüß dich, Moritz.
Hallo.
Und ebenfalls mit dabei ist der Thomas Großbichler. Hallo Thomas.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass das geklappt hat. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt hier in Medias Res gehen, dass wir einfach nochmal eine kleine Vorstellungsrunde machen. Dadurch, dass der Podcast ja jetzt auch nicht irgendwie wöchentlich erscheint oder so, ist es vielleicht ganz gut, einfach ja nochmal den Hörerinnen und Hörern zu sagen, mit wem sie es heute zu tun haben. Und Moritz, ich würde sagen, wir fangen mit dir an. Hau mal raus. Wer bist du? Was treibst du so? Und warum bist du heute hier bei uns im Podcast zu Gast?
Genau, ich bin der Moritz Ablinger, bin 26, bin 25, um genau zu sein, aber ich komme mit meinem Alter öfter durcheinander, wurscht. Ich bin seit 5,5 Jahren beim Ballesterer als Redakteur tätig, wohne in Wien, komme aber eigentlich aus Linz, das ist in der Nähe von Steyr, und genau, also ich habe die Titelgeschichte, über die du gerade so nette Worte verloren hast, geschrieben gemeinsam mit, also geschrieben habe ich sie allein, recherchiert haben wir zu dritt. Und genau, das ist der Grund, warum ich heute da bin. Und freue mich auf die kommenden Fragen.
Genau, da haben wir einige vorbereitet tatsächlich, bevor wir dazu kommen. Aber erstmal nochmal der Thomas ganz kurz mit einer kleinen Vorstellung.
Ja, hallo nochmal, ich bin der Thomas Großbichler, komme aus Steyr und studiere jetzt seit 2 Jahren in Wien und arbeite nebenher als Sportredakteur in Wien und bin ein großer Vorwärtsfan natürlich.
Super gut. Damit haben wir ja eigentlich jetzt hier schon zwei Experten definitiv im Podcast für die Titelgeschichte logischerweise. Ich sage auch nochmal ganz kurz was zu mir. Alex Schnarr bin ich, bin bei 120 Minuten im Redaktionsteam unterwegs, schreibe ab und an dort auch selbst. Ansonsten bin ich da redaktionell eigentlich recht umfänglich tätig und beschäftige mich mit Fußball und Gesellschaft und wie das so zusammenhängt. Genau, und darf heute hier sozusagen die 17. Podcast-Folge in unserer kleinen, in unserem kleinen Format hier moderieren. So, wir werden es so machen, dass wir jetzt erstmal in der ersten Runde uns eben mit Vorwärts Steyr beschäftigen, mit dem Verein, dem der Ballesterer einen Titelstory gewidmet hat. Dann, wie gesagt, wollen wir nochmal so ein bisschen über die Stadtgrenzen von Steyr hinausblicken und mal so schauen, in was für einer Liga Vorwärts Steyr jetzt eigentlich spielt, was sich im österreichischen Fußball generell getan hat. So, und dann gibt's nochmal eine kleine Abschlussrunde, da kommen wir dann wieder nach Steyr zurück und wollen mal schauen, wie da so die Perspektiven sind, jetzt auch in der neuen Spielklasse und so weiter. Und da würde ich dann direkt mal den Spruchbeutel an den Moritz geben und direkt mal fragen, warum ausgerechnet Vorwärts Steyr als Ballesterer Titel und warum ist die Geschichte dieses Vereins vielleicht auch für die deutschen Leserinnen und Leser ganz spannend?
Also ich glaube, das hat durchaus was miteinander zu tun. Also Vorwärts Steyr war in den späten 80ern und dann in den 90er Jahren einer der überraschenden Bundesligisten in Österreich, würde ich sagen, so ein Verein aus keiner sonderlich großen Stadt, wo auch kein großes Unternehmen dahinter gestanden ist. Und die haben es trotzdem irgendwie geschafft, in der höchsten Spielklasse zu spielen. Das hat Verschiedene Gründe. Das war einerseits, glaube ich, durchaus schlaue Personalpolitik. Der Oleg Blochin, der einstige Europas Fußballer des Jahres, hat tatsächlich irgendwann in Steyr gespielt. Aber auch irgendwie junge, talentierte Kicker wie der Peter Stöger, der bis genau Köln und Dortmund Trainer war, auch genau der Daniel Madlener hat dort gespielt. Also es hat durchaus irgendwie gute Kicker dort gegeben, das war das eine. Und das andere war, es war halt so ein bisschen chaotisch. Und ich würde sagen, Buchhaltung im modernen Sinn oder auch Lizenzierungsverfahren im modernen heutigen Sinn hat es damals noch nicht gegeben. Und das hat solche Geschichten, solche Außenseiter, die irgendwie weit über den Verhältnissen spielen, auch ermöglicht. Das ist spannend, das sagt auch einiges über den Zustand des österreichischen Fußballs in den 80ern und den 90ern aus. Es ist aber auch irgendwie schön, weil man sich erinnern, also weil es an Zeiten erinnert, in denen der Fußball halt nicht einerseits so reglementiert und so steril war in gewisser Weise, wie er das heute ist, aber wo es eben auch noch Überraschungen gegeben hat, wo eben ein Verein wie die Vorwärts Steyr Bundesliga hat spielen können. Und ich glaube, das sind so zwei Gründe, warum das in Deutschland ja auch irgendwie spannend sein könnte, weil es, jetzt weiß ich nicht, wie kriminell oder halbkriminell die Machenschaften von Fußballvereinen in Deutschland in den 90er waren, aber ich nehme an, es weckt auch dort gewisse Erinnerungen und man erfahrt sehr, sehr viel eben über den österreichischen Fußball und wie es dem damals gegangen ist, aber auch wie es dem heute geht. Und das ist, glaube ich, so das, was wir im Hauptartikel erzählen. Man erfährt im Interview, glaube ich, etwas über einen sehr, sehr spannenden Charakter, der die Vorwärts sehr lange begleitet hat, den Thomas Engelmeier, der lange dort Reservetormann war. Und man erfährt viel über die Stadt Steyr. Und ich glaube, das sind Dinge, die ganz unabhängig davon, wo man her ist, auch interessant sein können. Mhm.
Glaube ich auch. Jetzt hast du gerade gesagt, dass sozusagen Vorwärts Steyr, so habe ich es verstanden, vielleicht auch so ein bisschen stellvertretend steht für die 80er und 90er Jahre im österreichischen Fußball. Ordne das doch nochmal so, vielleicht auch für diejenigen, die sich jetzt im österreichischen Fußball nicht so gut auskennen, doch nochmal so ein bisschen ein. Was waren das für eine Zeit? Und vielleicht gab es ja auch noch den ein oder anderen Verein, der so ein bisschen so eine ähnliche Vita im Prinzip hat wie Vorwärts Steyr. Wie muss man sich das vorstellen, so die damalige Zeit?
Ja, ich würde sagen, es wird ja so in den beginnend mit den späten 1990er Jahren wirklich eine lange Liste an Vereinen geben in Österreich, die finanziell eigentlich vom ausgestanden sind. Angefangen hat das im Endeffekt mit Rapid, die wirklich um ein Haar dem Konkurs entkommen sind, nachdem sie an die Börse gehen wollten und das katastrophal gescheitert ist. Dann hat es eben auch Vereine wie den mehrmaligen Meister Wacker Innsbruck erwischt. Die sind im Endeffekt auch ganz kurz vor dem Konkurs gestanden. Der GRK, der österreichische Meister wurde, hat in den 2000er Jahren zusperren müssen. Sturm Graz war kurz vom finanziellen Kollaps. Mhm. In Linz sind, also manche sagen zusammengelegt, manche sagen, der FC Linz ist vom LASK Linz übernommen worden, um eben die Finanznöte bei beiden Vereinen zu lindern. Also das war tatsächlich eine ganz, ganz wilde Zeit.
Okay. Und ich denke, wir kommen da möglicherweise nochmal drauf zurück, wenn wir uns nachher den österreichischen Fußball heute anschauen, weil ich habe da so ein bisschen im Hinterkopf, dass bei so verschiedenen Liga-Reformmodellen, die da so gelaufen sind, man, glaube ich, auch diese Zeit so ein bisschen mit dem Hinterkopf hatte, so irgendwie als mahnendes Beispiel oder so. Ne? Kommen wir aber nachher nochmal drauf. Jetzt musst du nochmal ganz kurz verraten, wie ihr beim Ballesterer eigentlich zu einer Titelgeschichte kommt und wie sozusagen dieser Entscheidungsprozess abgelaufen ist, zu sagen, jo, Vorwärts Steyr ist ein Thema, das machen wir, die bringen wir aufs Cover.
Genau, also wir haben grundsätzlich zweimal im Jahr Klausur, logischerweise, also einmal im Winter, einmal im Sommer, wo wir in gewisser Weise die nächsten Ausgaben planen, also jetzt ganz grob gesprochen, und da eben vor allem, was wir da als Titelstory machen. Und die lustige Geschichte war irgendwie so, wir haben Vorwärts Steyr auf der Winterklausur vor einem Dreivierteljahr diskutiert, aber nicht wirklich ganz ernsthaft oder schon eher so, das ist aber doch ein bisschen klein. Und dann hat aber der Mensch, der bei uns für Twitter zuständig ist, dass irgendwie so die absurdesten drei Titel, also Cover-Story-Vorschläge getwittert, so auf lustig und gesagt, ja, schaut, was für absurde Dinge wir da diskutieren. Und es hat sich aber herausgestellt, dass irgendwie die Leute auf Vorwärtssteier irrsinnig neugierig waren und genau das auch irgendwie zum Ausdruck gebracht haben. Und so demokratisch, wie wir sind oder wie auch immer, so sehr wir auf unser Publikum eingehen, haben wir uns gedacht, okay, ja, vielleicht ist da doch ein bisschen mehr dahinter. Und dann haben wir uns damit beschäftigt. Und das ist so ein bisschen die Geschichte. Das Besondere an Vorwärtssteier ist, dass einer unserer Grafiker auch aus der Umgebung von Steier kommt und dann im Umfeld der Redaktion es noch einen gegeben hat, die irgendwie einen ganz guten Zugang zum Verein haben, die Gegend ganz gut kennen. Und das hat das natürlich irrsinnig erleichtert.
Klar, auf jeden Fall. Das heißt also, ja, die Macht der Community ist doch dann an der Stelle schon recht groß und führt mitunter auch so zu unverhofften Titelgeschichten. Ne?
So, genau, so ja, ist es.
Das ist doch super. So, jetzt haben wir über Steyr schon so ein bisschen angefangen zu sprechen und so weiter. Jetzt ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um den Thomas mal mit reinzuholen, der nämlich, wie er uns vorhin im Vorgespräch verraten hat, eben aus der Nähe von Steyr auch ist. Thomas, was ist denn Steyr für eine Stadt? Wie würdest du die so beschreiben für jemanden, der noch nie da war und aber unbedingt mal hinfahren sollte?
Naja, wo soll man anfangen? Also Steyr ist eine kleine Stadt, schöner Stadtkern mit sehr viel Industrie außerhalb vom Kern natürlich. Zigtausende Arbeitsplätze, die ganze Umgebung hängt von dieser Industrie ab. Was gibt es noch zu sagen? Wenn ein Steyr hat eine stark sozialdemokratische Prägung von früher her. Da gab es Josef Werndl, der hat eine Waffenfabrik geführt und hat dort das älteste Schwimmbad beispielsweise bauen lassen für seine Arbeiter in ganz Europa, das älteste Schwimmbad. Und dadurch ist auch dieser Arbeiterverein eben Vorwärtssteyr auch gegründet worden zu dieser Zeit, also ein bisschen später, aber aus dieser Bewegung heraus.
Okay. Und dann wird ja in den Texten von Moritz wird ja auch relativ deutlich, und da gibt es übrigens auch eine Parallele tatsächlich zum DDR-Fußball, fällt mir gerade auf, dass Vorwärtssteyr ja schon auch sozusagen mit Firmen sozusagen in der Stadt und in der Region relativ eng verwoben war, so habe ich es jedenfalls gelesen. Wie ist denn das heute so? Also wir haben ja gerade von Moritz schon gehört, war finanziell auch nicht immer so leicht, bis hin zu, wenn ich das so sagen kann, relativ beschissen zeitweise, Anfang der 2000er. Das müssen wir so ein Explicit-Vermerk wahrscheinlich in dem Podcast machen, dass ich ein böses Schimpfwort verwendet habe. Aber was ich eigentlich wissen will, ist, wie ist denn heute so das Verhältnis des Vereins auch zur Industrie und zu den Firmen fort? So, Thomas.
Ja, also im Moment, es gibt halt zwei ganz große Firmen in Steyr, die BMW und MAN. Mhm. Beide sind keine großen Sponsoren, beziehungsweise keine Sponsoren von Vorwärtssteyr. Deswegen bauen Vorwärts auf kleine KMU-Betriebe aus der Umgebung und das halt in großer Anzahl, wie man das auf dem Trikot auch oft sieht, wo der ein oder andere Sponsor zu finden ist. Aber vermutlich auch aus der Vergangenheit gelernt, dass man nicht auf einen großen Sponsor baut und dann wieder in finanzielle Nöte kommt, wenn der abspringt, sondern auf breite finanzielle Unterstützung halt hofft. Und der große Erfolg wird damit vermutlich nicht möglich sein, aber zumindest ist der Spielbetrieb gesichert.
Aber das ist ja eigentlich ganz spannend. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist es eigentlich eher eine Entscheidung des Vereins zu sagen, wir stellen das Budget auf ganz breite Schultern. So, auch wenn man dann möglicherweise jetzt ganz oben nicht anklopft, obwohl größere Player tatsächlich vor Ort wären. Ja, das finde ich interessant. Auf jeden Fall. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Verein direkt. Thomas, du sagtest, du bist Vorwärts-Fan. Da muss ich natürlich dann jetzt die gleiche Frage stellen wie bei der Stadt. Wie würdest du denn den Verein so charakterisieren? Was ist das für dich für ein Club?
Ja, das ist Fußball pur. Okay. Also da ist kleines Stadion, nicht schön, muss es auch nicht sein. Die Leute gehen trotzdem hin und sorgen für gute Stimmung und man ist hautnah dabei. Und also ich weiß auch von vielen Bekannten, die bei Vorwärts mal gespielt haben in der Jugend und teilweise jetzt auch in der Kampfmannschaft sind und dort spielen dürfen. Und da ist eine enge Verbundenheit zur Region und auch zu den Fans da. Da gibt es keine Scheu, die gehen genauso nach dem Spiel in den Fanblock rein, sind früher im Fanblock gestanden. Und jetzt durch den Aufstieg in die zweite Liga gibt es auch eine gewisse Euphorie, die sich dort entwickelt hat. Und die Region spricht drüber und man schaut immer, nicht nur in der regionalen Berichterstattung kommt vorwärts vor, sondern auch überregional. Und da wird die ganze Sache schon ganz schön spannend. Mhm,
auf jeden Fall. Das heißt also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das schon auch eher ein Kader, der ja eher von so lokalen Spielern oder aus lokalen Spielern besteht so?
Ja, genau. Also der Trainer, der jetzt momentan da ist, ist auch sehr daran interessiert, jugendliche Spieler aus der Jugend die Spieler raufzuholen und keine großen Investitionen zu tätigen.
Okay. Also ja, vielleicht auch, ja gut, es ist ja.
Die sind auch gar nicht möglich. Also.
Genau, also quasi macht man aus der Not eine Tugend und sagt, okay, dann fördert man die Jugend und so weiter. Ist ja eigentlich auch eine relativ probate Herangehensweise auch, ne? Cool. Okay. Dann, ja, lass uns noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie du als gebürtiger Linzer jetzt an diese Geschichte rangegangen bist. Also wie geht man an so eine Titelgeschichte ran? Es sind ja einige Texte entstanden. Wie war so dein Ansatz?
Ich habe mal, glaube ich, zuerst ist mir die Frage gewesen, okay, welche Epoche interessiert uns überhaupt. Also die Vorwärts gibt es ja doch jetzt 99 Jahre lang, also seit 1919. Was schaut man sich an? Und wir reden, wenn wir über den Schwerpunkt reden, zuerst immer über den langen Text. Also nur vielleicht zur Erklärung, der Palestra-Schwerpunkt hat in dem Fall, glaube ich, 18 Seiten, wenn ich mich nicht täusche. Da gibt es einen langen, 10-seitigen Text. Das ist der Hauptartikel und über den reden wir zuerst immer mal. Und das war eben so die Frage, okay, mit was beschäftigen wir uns? Und da war dann auch sehr schnell klar, da wird es gehen um diese großen, erfolgreichen Zeiten. Und dann habe ich mich, oder gemeinsam eben mit meinen zwei Kollegen, die mir da geholfen haben, gefragt, okay, wer könnten da Gesprächspartner sein? Und da haben wir dann, glaube ich, in 2 bis 3 verschiedene Richtungen überlegt, nämlich zum einen mit Akteuren oder Leuten von heute zu reden, also einerseits Fans, die heute noch am Platz sind, andererseits Spielern oder Funktionären, die heute noch im Verein sind. Und dann, und das war für mich sehr spannend, haben wir uns überlegt, okay, wir könnten ja auch mit Funktionären von damals, also so aus den 80ern, 90ern reden. Und das sind, wie ich zuerst schon gesagt habe, also das sind halt Leute, die zumindest eine gewisse Affinität zu fragwürdigen Geschäftspraktiken haben oder hatten. Und ja, das ist der große Vorteil. Österreich ist ein kleines Land, Oberösterreich auch. Man kennt sich und man kann dann auch schnell einmal eine Telefonnummer haben. Und dann ruft man an und die sind eigentlich eh froh, dass irgendwer einmal fragt, wie das dann damals war. Und ja, da habe ich dann eben mit dem Leo Dietrich, der Präsident war, und dem Alois Radelsbeck, der auch Präsident des Vereins war, gesprochen. Und das waren zwei sehr, sehr interessante Gespräche. Und das war für mich so dann irgendwann das Wesentliche, am Anfang schon, wie man das so im quasi beim Trockenschwimmen noch überlegt habe, so immer Idee, dass mich das am meisten interessiert, aber es hat sich dann so im Verlauf der Gespräche oder der Recherche auch herausgestellt, dass das der Aspekt des Textes sein wird, der am stärksten ist, wo man die besten O-Töne haben, die man sonst auch selten wo nachlesen kann. Und genau, man kann es, glaube ich, halbwegs konzipieren, aber wirklich herausarbeiten, wie man den Text dann gestaltet, kann man erst, nachdem man die Recherche gemacht hat.
Klar. Und jetzt schreibst du ja in der Titelgeschichte eben auch darüber, dass es natürlich logischerweise nicht immer einfache Zeiten waren. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht in Steyr und in der Region auch noch den einen oder anderen Akteur gibt, der damals ja vielleicht auch ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen hat oder so. Also seid ihr mal sozusagen auch auf Reaktionen gestoßen, wo Leute gesagt haben, halt hier, also rede ich auf gar keinen Fall drüber oder hör mir bloß auf mit der Vorwärts, oder war das eher positiv so?
Ja, das, also eben, ich habe jetzt gerade diese zwei Namen, Radelsbeck und Dietrich, erwähnt. Die haben in der Stadt selber oder beim Verein selber, ich weiß nicht, wie das der Thomas sieht, aber mein Eindruck war der, die Leute haben noch immer einen ziemlichen Grant, eine ziemliche Wut auf die, weil die, so die Wahrnehmung der Fans, und ich würde die teilen, hauptverantwortlich dafür sind, dass die Vorwärts 2000 den Spielbetrieb einstellen musste. Andererseits war es, wie ich dann mit eben Leo Dietrich und Alois Radelsbeck telefoniert habe, dann so oder mich dann auch getroffen habe, denen muss man so ein bisschen das, oder, und das stimmt ja auch, und das war ja auch aufrichtig zum sagen, ja, Ich finde auch, es war nicht ganz sauber, was ihr damals gedreht habt, aber es redet nie wer mit euch, sondern es wird immer nur über euch gesprochen. Mhm. Und mit dieser Herangehensweise ist das dann irgendwie gegangen. Es ist dann auch lustig, wir haben ja auch ein vierseitiges Interview eben mit dem Thomas Engelmeier geführt, der nur über den Leo Dietrich gesagt hat, über den will er eigentlich nicht sprechen. Okay. Und wo er sagt, der ist hauptverantwortlich dafür, dass er manchmal 2-3 Monate auf sein Gehalt gewartet hat. Also da gibt schon, die Spannungen sind schon noch da.
Ja, Thomas, Moritz hat es gerade schon angesprochen, wie ist es denn heute so? Also wie ist denn das aus Fanperspektive mit diesen genannten Personen und auch mit dieser Zeit damals? Was für eine Rolle spielt denn das jetzt sozusagen noch auch in deinem Fan-Dasein vielleicht?
Ja, also die ältere Generation kann da natürlich schon erzählen davon, von diesen Problemen früher. Also ich weiß von meinem Vater, der auch öfters ins Stadion gegangen ist, dass das oft schwierig war, weil sie ja auch die Spieler, weil sie wussten, dass die Spieler oft nicht bezahlt werden und auch nebenbei arbeiten mussten und so weiter. Also das war damals noch etwas anders. Der Zwangsabstieg war eigentlich schon bekannt, also schon Jahre davor hat man schon darüber gesprochen, das wird bald der Fall sein. Und es ist dann auch eingetreten. Und es war kurzfristig die Überraschung, glaube ich, schon bei den Fans sehr groß. Aber im Grunde hat es jeder gewusst, dass es über kurz oder lang der Abstieg kommen muss und der Konkurs damit.
Ja, und wie ist es heute so? Also ich sag mal so, können sich die Menschen, die damals mehr oder weniger hauptverantwortlich waren im Stadion, überhaupt noch blicken lassen? So, tun sie das? Oder ist das eher so, dass man sagt, geht weg?
Ja, meines Wissens nach kommen die einfach gar nicht. Also ich glaube so zu wissen, dass die nicht mehr ins Stadion kommen.
Genau, also ganz kurze Ergänzung von mir, wir haben beide, sowohl der Alois Radlsbeck als auch der Leo Dietrich, gesagt, sie waren im Jahr 2000 tatsächlich das letzte Mal in der Stadt Steyr, geschweige denn im Stadion.
Okay, krass. Naja, das ist natürlich auch eine Aussage, ja. So muss man schon so sehen auch, ja. Okay, Moritz, du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass eben auch diese schwierige oder diese ja Hochphase und dann so ein bisschen der Niedergang eigentlich so das Spannendste vielleicht waren, so im Vorfeld. Und das hat sich dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, schon auch während der Recherche so verstetigt, oder? Oder gab es dann nochmal ein Thema, wo du gesagt hast, boah, das war mir ganz neu oder so, das ist mir jetzt auch nochmal, möchte ich mich nochmal besonders drum kümmern, so?
Also was für mich, also ich bin aus Linz und Linz ist ähnlich wie Steyr, wie das der Thomas zuerst da beschrieben hat, Linz ist ähnlich wie Steyr eine Industriestadt. Aber dieser Stolz und dieses Bewusstsein, dass man eine Industriestadt ist und dass diese Tradition schon irgendwie bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, dass man was ist und dass man irgendwann einmal schon eine Industrie hatte als Linz, das heute die viel wichtigere und größere Stadt ist, noch keine Industrie hatte, dass das, was mit den Leuten macht und dass das so eine, würde ich sagen, eine Besonderheit der Stadt auch ist. Also, und ich habe dann auch für einen Text im Schwerpunkt mit einem Menschen geredet, der im Museum Arbeitsfeld, das ist ein sozialhistorisches Museum in Steyr, mit dem habe ich gesprochen und der hat ja das auch nochmal verdeutlicht, dass die Leute sie auf diese Dinge stolz sind und auf diese Zeiten auch stolz sind, wie Vorwärts vor den Linzer Vereinen in der Bundesliga dann war und dass ja diese Stadt so einen besonderen Charakter hat, den man nicht einfach so verstehen kann. Und das war mir vorher nicht bewusst. Da haben wir gedacht, okay, ja, Steyr ist so wie viele andere Industriestädte. Und ich würde sagen, das hat sich so im Zuge meines Besuchs oder Aufenthalts dort irgendwie als falsch herausgestellt. Und ich würde jetzt irgendwie sagen, ja, Steyr ist auf eine Art und Weise besonders, die mir davor nicht bewusst war.
Ich finde auch, dass das in den Texten durchaus gut rüberkommt, eben dass sozusagen auch die Geschichte der Stadt eben auch natürlich eng verwoben ist mit der Geschichte des Vereins und ja, wie du sagst, dass es eben schon identitätsstiftend ist für die Menschen, für die Menschen dort. Thomas, würdest du das stützen so? Also du als ja Mensch, der viel in Steyr ist, so, dass das im Prinzip so eine Mentalitätsgeschichte auch ist, die dort passiert?
Ja, würde ich voll und ganz so sagen. Also es wird von Grund auf auch immer erzählt, diese Geschichte rund um Josef Werndl, der Industrievater von Steyr, mehr oder weniger. Und man wächst damit auf und kennt die Geschichten und ist auch stolz drauf, ja. Und ja.
Cool. Und dann hat man einen Verein, der also in den 80er, 90er Jahren recht überraschend, vielleicht recht erfolgreich ist, der dann, Moritz hat es gesagt, steht auch in den Texten drin, Anfang der 2000er, den Spielbetrieb komplett einstellt und jetzt wieder in der zweiten Liga, in die zweite Liga zurückgekehrt ist. Ich kann mir die Antwort fast denken, ich stelle die Frage aber trotzdem. Welche Bedeutung hat denn dieser Aufstieg aus deiner Perspektive, Thomas, für die Stadt Steyr auch?
Ja, für die Stadt Steyr ist es in dem Sinne vermutlich das Besonderste, dass einfach ein großes Verkehrsaufkommen hin und wieder ist. Okay. Also das ist natürlich, die Infrastruktur ist oft nicht gegeben für große Spiele. Ich kann mich noch erinnern, da haben sie vorher, schon etwas länger her, gegen den LASK gespielt, also diesen großen Verein aus Linz, im Cup. Und da war natürlich absolutes Chaos in Steyr mit Polizei und allem drum und dran, weil die Fans vom Vorwärts sind jetzt auch nicht ohne. Und die Rivalität gegenüber dem LASK wird da oft auch gezeigt und das geht bis in die Abendstunden hinein.
Okay. Ja. Okay, und dann, wo du jetzt gerade Rivalitäten ansprichst, schrieb Moritz auch über die SK Amateure Steyr, zu denen es aus geschichtlichen Gründen eine große Rivalität gibt. Ist das eine Sache, die auch in Steyr noch ein Thema ist, oder hat das vielleicht auch aufgrund verschiedener Liga-Zugehörigkeiten jetzt gar nicht mehr so eine große Rolle?
Ich glaube, das Thema hat ziemlich an Brisanz verloren, weil diese Teams im Grunde nicht mehr aufeinandertreffen. Okay. Sportlich befindet sich Amateur Steyr im Niemandsland. Das ist, glaube ich, gerade die erste Klasse Ost, also die vorletzte Liga in Österreich. Es kommt zu keinen Duellen. Daher, ich glaube, für die ältere Generation der Fans ist das schon noch ein Thema. Die sind da schon noch böse, denen wegen dieser ganzen Sportplatzgeschichte. Aber im Grunde genommen für mich oder auch für andere ist das mehr Spaß und hat jetzt nicht die große Brisanz.
Okay, ich glaube, Moritz, das müssen wir nochmal ganz, oder das müsstest du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was diese Geschichte mit diesem Sportplatz ist. Was ist denn da passiert?
Genau, also die Vorwärts ist 1919 gegründet worden und hat dann relativ bald festgestellt, sie brauchen einen eigenen Sportplatz, also in gewisser Weise ein Stadion. Das haben die sich dann Anfang der 20er Jahre gebaut und, wenn ihr das jetzt richtig im Kopf habt, 1923 eröffnet. Und um es jetzt irgendwie kurz zu machen, es gab dann ab 1926 in Österreich zwei Ligensysteme. Das eine war das bürgerliche Ligensystem, das der ÖFB, und das andere Ligensystem waren dann die Arbeitervereine. Und die Vorwärts wie auch die Amateure haben begonnen als wie 1926 diese Teilung geschah in der Arbeiterfußballliga. Die Amateure haben sich aber 1930 dann daraus wieder zurückgezogen und sind dem ÖFB beigetreten und haben damals dann aber gemeint, sie brauchen aber irgendwie auch einen Sportplatz und haben auch an die dann christlich-soziale und ich würde sagen, irgendwo auch faschistische Bundesregierung einen Brief geschrieben, sie hätten da so gerne einen Sportplatz und es gäbe da irgendwie auf einem Militärgrund irgendwo in Steyr, gäbe es da was. Dann kommt das Jahr 1934 und damit der österreichische Bürgerkrieg, in dessen Anschluss dann alle Arbeitervereine fürs Erste aufgelöst werden, darunter eben auch die Vorwärts Steyr, und ihr Besitz wird beschlagnahmt und die Machthaber belohnen irgendwie die Amateure dafür, dass sie dem Arbeiterfußball schon vorher den Rücken gekehrt haben und sprechen den Amateuren den Fußballplatz der Vorwärts zu. Mhm. Und das aber, obwohl eigentlich die Vorwärts und ihre Funktionäre und Fans unter Anführungszeichen Anfang der 20er Jahre sich den Fußballplatz selber baut haben und selber sich das aufgebaut haben, und der wird dann den Amateuren zugeschrieben. Und eine in meinen Augen sehr schöne Anekdote ist die, dass der Rudi Strittich, der damals in der Vorkriegszeit und dann auch noch während dem Zweiten Weltkrieg selber einer der wichtigsten Spieler bei der Vorwärts war und auch im Nationalteam gespielt hat, später, der hat bis zu seinem Tod nicht Amateure sagen können, ohne dass der Hass in seinen Augen aufblitzt, weil er das nie vergessen hat. Und ich glaube, das steht stellvertretend für ganz, ganz viele Vorwärtsfans, die sich sehr stark mit dieser Arbeitertradition identifiziert haben und die auch die Amateure dann immer als Verräter und als Arbeiterfeinde wahrgenommen haben. Und ich sehe das eher wie der Thomas, dass das heute nicht mehr die arge Brisanz hat, aber dass es eine Generation an Vorwärts-Fans gibt, denen das sehr wichtig ist und die das nie vergessen haben.
Ja, das ist natürlich eine bittere Geschichte auch. Und wenn ich das richtig weiß oder bei dir mir richtig gemerkt habe im Text, dann spielen die Amateure doch immer noch auch in diesem, so auf diesem Platz, oder?
Genau. So ist es. So
ist es. Ja, es ist echt, also echt verrückt, aber ja. Kann man auf jeden Fall alles nochmal gut nachlesen, wird auch nochmal schön sozusagen, ja, mit entsprechenden Anekdoten angereichert, so. Okay. Dann würde ich sagen, ja, haben wir jetzt die Vergangenheit so ein bisschen besprochen und ich würde ganz gerne mal in die, ja, in die aktuelle Situation blicken. Vorwärts Steyr ist also aufgestiegen in die zweite Liga und es gab, war auch im Ballesterer zu lesen, ja, jetzt rund um den österreichischen Fußball diverse Veränderungen oder zumindest relativ tiefgreifende Reformen, die wohl auch schon eine Weile in der Mache waren. Moritz, was war da los? Also in was für einer Spielklasse spielt denn Vorwärts Steyr jetzt? Wie sieht die jetzt aus? Was ist da Sache?
Genau, die Vorwärts ist letztes Jahr, also in diesem Sommer quasi in die zweite Liga aufgestiegen. Die zweite Liga hat sich wesentlich verändert. Das war davor eine reine Profiliga mit 10 Teams. Jetzt ist es eine Liga mit 16 Teams, die auch keine Profiteams mehr sein müssen. Der Grund, den die Bundesliga als Dachverband damals angegeben hat, war der, dass sie gesagt haben, es gibt, also es gab die höchste Liga, die hatte, oder die Bundesliga, die hatte 10 Teams und drunter die zweite Liga ebenso mit 10 Teams. Jetzt ist es so, die Bundesliga hat 12 Teams und eben die zweite Liga 16 und die Bundesliga sagt, es gab einfach nicht die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Österreich, um 20 Profiteams zu gewährleisten. Was tatsächlich so war, dass es in der zweiten Liga früher oder ja, auch bis vor 2-3 Jahren regelmäßig Lizenzverstöße, Lizenzentzüge, Konkursverfahren, Insolvenzverfahren gab und es tatsächlich oft so war, dass es keinen sportlichen Abstiegskampf gab, sondern der am grünen Tisch entschieden wurde. Und da hat die Bundesliga eben gesagt, okay, wir schrauben die Anforderungen in der zweiten Liga runter, stocken auf 16 Teams auf und wäre das nicht passiert, wäre die Vorwärts auch nicht aufgestiegen. Aber dadurch, dass eben die Anforderungen so runtergeschraubt worden sind und die Teams mehr worden sind, hat das schließlich den Aufstieg dann noch ermöglicht. Genau, und in dieser Liga spielen sie jetzt eher mehr schlecht als recht, würde ich sagen, aber genau, sie sind dort eben auch mit zum Beispiel den Austria-Amateuren, also der Zweitvertretung der Austria Wien, die ja auch neu zugelassen worden sind, diese Amateurteams, um eben diese Liga anzureichern, aufzustocken, wie auch immer.
Thomas, würdest du Vorwärts Steyr als Profiklub oder als so Halbprofi-Mannschaft beschreiben, jetzt in dieser zweiten Liga?
Ja, schon mehr Halbprofi.
Okay.
Also, ich bin mir nicht mal sicher, ob da, wie viele Profis dort wirklich spielen.
Kein einziger,
ja. Wie schon gesagt, also ich kenne da sogar Spieler, die mit mir in die Schule gegangen sind und nach der Matura sich mehr auf den Fußball fokussiert haben und jetzt bei der Vorwärts spielen. Es ist, ja, wie schon gesagt, ich kann vom Profifußball da, glaube ich, nicht sprechen. Aber sie sind auf dem Weg dorthin und ja, wer weiß, in ein paar Jahren, schon langsam baut sie sich auf und vielleicht sehen wir in ein paar Jahren ja in der Bundesliga Vorwärts.
Ja, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Da gibt es dann auf jeden Fall den nächsten Schwerpunkt. So 103 Jahre Vorwärts Steyr, Aufstieg in die Bundesliga oder so. Müssen wir mal schauen. Okay, das heißt also die Spielstärke wahrscheinlich oder die Mannschaftsstärken sind in der zweiten Liga relativ weit gestreut und Amateur, also Zweitvertretungen von Bundesligisten dürfen mitspielen. Ich weiß, in Deutschland ist es in der dritten Liga ja auch so, dass zur Zweitvertretung spielen dürfen und das sorgt regelmäßig bei ja Fans der Drittligisten, der sogenannten Traditionsvereine für reichlich Diskussionen und man findet das eigentlich eher doof. Wie ist denn das aus deiner Perspektive, Thomas? Stört euch das so als Fans oder sagt ihr, ja gut, egal, wir sind jetzt erstmal froh, da in der Liga zu kicken? Also wie ist denn da die Perspektive?
Naja, also wenn ich an Liefering denke, den Zweitklub von Red Bull Salzburg, da muss man schon sagen, da spielt man halt in einem leeren Stadion für 20.000 Leute, oder früher, jetzt spielen wir ja in Grödig. Das ist nicht wahnsinnig spannend, weil da sieht keiner zu, das interessiert keinen. Warum auch soll ich mir den zweiten Verein ansehen, wenn ich den ersten, wenn ich die Kampfmannschaft mehr ansehen kann? Mhm. Und auch diese Niveauunterschiede natürlich. Manchmal spielen die mit der ersten Garde und manchmal mit der zweiten Garde und da wird das Ganze sportlich auch nicht mehr so interessant.
Klar, okay. Also halt schon auch eher so in die Richtung, wäre eigentlich schon schön, wenn man in Anführungsstrichen normale Vereine nur hätte und eben nicht diese diese Nachwuchsteams, ne? So.
Ja, ich meine, für die Nachwuchsteams ist eine schöne Sache, die können auf gutem Niveau spielen und kommen sicher gute Spiele raus, aber für die Vereine wie Vorwärts zum Beispiel ist das nicht so schön. Mhm.
Gibt es da eigentlich eine Begrenzung, wie viele Vertretungen von Bundesligisten da spielen dürfen? In Deutschland startete man mal irgendwann mit 2, das wurde dann auch, glaube ich, irgendwie aufgeweicht oder so, oder könnte man jetzt theoretisch, also im allerschlimmsten Fall mit 10, also könnte man da 10 Zweitvertretungen vorfinden von Erstligisten?
Genau, wenn ich mich nicht ganz täusche, sind es 4. Mhm. Der Witz ist aber der, dass, also Liefering ist ja offiziell keine Zweitvertretung von Red Bull. Ja, das gibt es beim LASK, dem Linzer Verein auch. Die haben das heißt schon Oberösterreich, FC Oberösterreich oder so irgendwie. Und das ist offiziell auch keine Zweitvertretung, obwohl es nichts anderes ist. Von dem her, genau, würde ich sagen, ja, gibt es eine Obergrenze, aber okay, es wird auch jedem Bundesligist zur Not irgendwie eine Rechtskonstruktion einfallen, die hier zur Not mit der die zur Not umgehen könnte. Es kündigt sich nicht wirklich an, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass in den Regionalligen, also in der dritten Leistungsstufe, überall die Zweitvertretungen ganz oben mitspielen. Da ist scheinbar auch zumindest eine natürliche Grenze irgendwo gesetzt, würde ich jetzt einmal behaupten.
Okay, also auch eine Sache, die man wahrscheinlich einfach beobachten muss, wie sich das ein bisschen entwickelt. So. Genau, jetzt hat mein Redaktionskollege Oliver uns noch die Frage reingespült, und das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, um so ein bisschen auch zu verstehen, wie die finanziellen Relationen so sind. Ich weiß nicht, Moritz, ob du das sagen kannst oder Thomas, du, mit welchen Etats arbeiten denn die Vereine in der Bundesliga und in der zweiten Liga so? Also über was für Summen reden wir da? Weiß nicht, Moritz, vielleicht?
Ich fange, genau, also vorne in der Bundesliga ist natürlich Salzburg mit, ich weiß das gerade nicht so ganz genau, bei Rapid spricht man so von Daumen mal Pi 30 Millionen Euro Etat. Dann bei der Austria ist es ein bisschen weniger, so würde ich sagen 20. Dann ist noch einmal ein bisschen ein Sprung. Dann kommt Sturm Graz. Das sind dann so 13, 14 Millionen. Also das sind so die großen 4. Da kommt jetzt gerade noch der LASK wieder dazu. In der zweiten Liga kommt ganz drauf an, zwischen bei den Clubs oben, und da gibt es eben jetzt eine riesengroße Steuerung. Da gibt es Clubs, die haben wahrscheinlich einen Etat von 4, 5 Millionen Euro, die Top-Clubs. Und dann gibt es die unten, die, also Lafnitz, da habe ich mit dem Präsidenten, den SV Lafnitz, der ist Zweitligist, da habe ich mit dem Präsidenten telefoniert. Und der sagt, naja, er kommt auch mit einem sechsstelligen Etat zur Not über die Runden. Also okay, genau, keine Ahnung, ob das stimmt, aber das sind, glaube ich, wenn sie in der Millionenhöhe sich bewegen, keine abenteuerlichen Summen oder Summen, die irgendwo in Deutschland, glaube ich, in den ersten beiden liegen, auch nur denkbar wären.
Okay. Thomas, was ist der Etat von Vorwärts Steyr? Was munkelt man?
Gute Frage. Ich glaube, dass das so in den 1-2 Millionen oder vielleicht maximal 3 Millionen nicht reich geht.
Okay. Okay, und dann ist noch eine zweite Frage aus der Community, von der wir es vorhin ja schon hatten, die ja doch recht mächtig sein kann. Und zwar möchte der Max Olat gern wissen, also völlig ironiefreie Frage auch, warum sind österreichische Kicker in puncto Öffentlichkeits- und Pressearbeit so hervorragend ausgebildet? Also offensichtlich hat er da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Moritz, du sprichst ja, glaube ich, in deiner Tätigkeit als Ballesterer-Redakteur relativ häufig wahrscheinlich mit den Kickern. Hast du eine Erklärung, warum das so gut ist? Oder hast du das Gefühl auch, dass das so ist?
Ja, sie sind halt irre langweilig. Und mein Eindruck ist ja, das ist gemeint, wenn man sagt, öffentlichkeitsarbeitsmäßig gut geschult. Also mir schlafen da eigentlich oft die Füße ein, wenn ich irgendwelche Interviews im Fernsehen sehe. Genau, das wirkt sehr professionell. Da gibt es auch Coachings, die dann so ehemalige ORF, also vom öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die der anbietet für Fußballvereine, für junge Fußballer, da irgendwie im Interview alles so sagen zu können, dass man weder einen Dialekt noch eine Meinung, sei sie politisch oder sei sie auf das Spiel bezogen, heraushören kann. Und ja, also das überrascht mich sehr. Also ich habe die Frage ja auch gelesen im Vorfeld auf Twitter und habe mir gedacht, das ist interessant, weil das Klischee über den österreichischen Fußball ist ja eher, dass das alles sehr unprofessionell passiert. Genau, also es wäre mir neu und es wäre mir persönlich auch noch nie aufgefallen, dass die so professionell ist. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Wenn vor 20 Jahren man einen Fußballer interviewt hat, hat man seinen Dialekt wesentlich mehr herausgehört, als das heute der Fall ist. Und das hat sich geändert, aber das hat sich nicht nur im Fußball geändert, sondern, ja, ich würde sagen, gesamtgesellschaftlich. Mhm.
Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich gar nicht nochmal nachgefragt habe, was er mit hervorragend ausgebildet eigentlich meint. Aber wahrscheinlich meint er genau das, was du gerade gesagt hast. Also sehr glatt gebügelte Antworten so. Also jetzt keine kantigen Statements und so weiter. Mhm. Müsste man direkt nochmal zurückfragen. Lieber Max, wie hast du es gemeint? Vielleicht hörte er die Folge. Ich gehe stark von aus. Ja, und in Steyr, Thomas, ist das wahrscheinlich noch ein kleines bisschen anders, ne? Weil du vorhin meintest, die Jungs, die da kicken, kann man durchaus auch mal nach dem Spiel nochmal auf ein Bier treffen oder vielleicht auch vor und in der Kurve. So, also wahrscheinlich einfach noch ein bisschen volksnäher und authentischer auch, ne?
Ja, genau. Die haben, glaube ich, heuer ihre ersten Interviews gegeben, weil die dritte Liga wird ja nicht übertragen. Oder, ja, denk nicht. Mhm. Und das ist für da bekommt man ja noch echten Fußball geboten in der zweiten Liga in Österreich. Da hört man noch richtige kantige Aussagen und wie das Spiel war. Das ist schon cool.
Ja, cool. Das müssen wir uns gleich mal merken für meine Abschlussfrage nachher. Das ist nämlich, glaube ich, ein gutes Argument, warum man mal nach Steyr muss. Aber lass uns noch mal so ein bisschen so insgesamt über den österreichischen Fußball sprechen. Wenn wir jetzt mal so den ganz großen Wurf wagen, Thomas, was würdest denn du so sagen? Wo steht denn? Also ich stelle die Frage so pathetisch, wie sie hier steht. Wo steht denn der Fußball in Österreich insgesamt?
Ja, sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Ich meine, Salzburg ist gerade viel Erfolg in letzter Zeit und jetzt auch in der Europa League immer wieder gute Leistungen gezeigt. Und dann ist schon großer Abstand, bis halt der erste Verein wiederkommt, der mitspielt. Ich meine, Rapid haben wir dieses Jahr in der Gruppenphase. Ob da ein Weiterkommen gesichert ist, wage ich zu bezweifeln. Und wir scheitern immer wieder an der Qualifikation zu Europa, abgesehen von Salzburg eben, beziehungsweise die scheitern in der Champions League. Genau. Und der Rest, also es ist auch in der Liga ein großes Gefälle zwischen den großen und den kleinen Vereinen, auch wenn die kleinen immer wieder Erfolge zeigen. Die Spielweise von denen ist natürlich eine ganz andere, die stellen sich hinten rein und bei den großen Vereinen läuft einiges schief hin und wieder und dann gelingt eben kein Tor und dann sieht das alles natürlich ganz schlecht aus nachher. Aber im Grunde genommen ist da schon ein großes Gefälle mal zwischen Salzburg und dem Rest und dann auch noch, gibt es noch zwei, drei Vereine, die oben mit dem höheren Etat natürlich und dann gibt es wirklich kleine Vereine, wirkliche Dorfclubs, die von der Einwohnerzahl viel, viel geringer werden als Vorwärts Steyr zum Beispiel.
Okay. Moritz, siehst du es ähnlich?
Genau, also ich glaube, also Salzburg spielt natürlich irgendwie vollkommen in einer eigenen Liga und ich habe irgendwie neulich mit einem Kollegen darüber geredet, so von wegen die elfter bisherigen Bundesliga-Saison und wir sind halt zum Schluss gekommen, dass wären 9 bis 10 Red Bull-Kicker drin. Also das ist natürlich dann irgendwie fad. Dann gibt es einen Sprung. Das sind dann, würde ich sagen, ja, der LASK, die Austria, Sturm und wenn es hoffentlich bald wieder besser läuft, auch Rapid dabei. Aber man hat ja, und das habe ich zuerst ganz kurz angesprochen, so, es gibt jetzt, nach 22 Runden wird die Bundesliga auch geteilt in ein oberes, in eine Meistergruppe heißt offiziell und in eine, was weiß ich, Qualifikationsgruppe, glaube ich. Und da zementiert man das halt natürlich ein. Also da sagt man, okay, oben spielen dann die besten 6 Clubs mit den großen Namen gegeneinander, da kommen die Zuschauer hin und da wird auch um den Meistertitel gespielt und unten spielen dann, wie der Thomas das gesagt hat, diese ganzen Dorfvereine gegeneinander, das wird nicht groß jemanden interessieren und die Zuschauer werden auch ausbleiben und der Besuch der großen Vereine bleibt auch aus. Damit zementiert man das ein bisschen ein. Dass ich schon sagen würde, ist so, dass im europäischen Vergleich sich die Leistungen jetzt auch Red Bull einmal ausgenommen, aber auch, dass die Austria, Rapid manchmal, auch der LASK, der ja sehr knapp jetzt an der Qualifikation für die Europa League gescheitert ist, das wird im europäischen Vergleich wieder besser, bilde ich mir ein. Also natürlich ist kein Hindenken mehr, dass man da einmal im Finale mitspielen kann, wie das in den 90er Jahren noch der Fall war. Aber man hat sich wieder stabilisiert und das ist mein Eindruck, es ist nicht mehr so schlecht oder so schlimm wie noch vor 5-6 Jahren. Ohne dass ich jetzt sagen würde, ich freue mich, wenn die Austria europäisch gut spielt, das will ich überhaupt nicht, aber das ist faktisch, würde ich sagen, ist mir im Vergleich einfach besser geworden.
Okay. Ja, über Red Bull Salzburg machen wir jetzt nicht so ein Riesenfass auf, aber das ist natürlich auch hierzulande, ja, ich glaube, das kann man tatsächlich objektiv so sagen, so ein gewisser Running Gag, also an wem scheitert man denn jetzt in der Champions League Quali dieses Jahr? Weil es eben auch einfach, also ist ja faktisch so, ne? Ist glaube ich noch nie gelungen, sich für die Runde zu qualifizieren da. Ja, wann erleben wir das denn, dass Red Bull Salzburg mal tatsächlich Champions League spielt und dass wir es dann vielleicht zum Werksduell kommen lassen mit der Dependance aus Leipzig?
Nachdem du den Explicit Label schon angesprochen hast, zitiere ich an dieser Stelle nur ein Spruchband von Sturm Graz, das die Fans letztes Jahr hatten. Der Gott des Fußballs wird euch immer ficken. Die werde ich nie schaffen.
Okay, das ist eine klare Aussage und jetzt kommt die Explicit Marke definitiv. Thomas, wie siehst du es denn?
Naja, also über das Playoff, Champions League Playoff werden sie sich vermutlich nie qualifizieren. Nächstes Jahr ist dann der Champions League Fixplatz als Meister und ich denke, die Meisterschaft ist ihnen sicher. Und wenn es über die Meisterschaft nicht geht, müssen sie halt die Europa League gewinnen.
Ah, das ist tatsächlich so, dass es nächste Saison so ist, dass der österreichische Meister automatisch in der Gruppenphase ist? Oder wie? Mhm. Ach ja. Mhm. Ja. Völlig an mir vorbeigegangen. Ja gut, okay, dann wird sich das wohl, naja, kaum verhindern lassen, ist jetzt gemein, aber es wird dann wahrscheinlich so kommen, weil ihr habt es ja beide auch schon gesagt und es ist ja auch so, dass Red Bull Salzburg eben ja da doch relativ stark dominiert. Ich habe mir jetzt übrigens gerade hier mal die Tabelle angeschaut und habe festgestellt, also wenn man die jetzt einfrieren würde und man würde die jetzt teilen, dann hätte die zweite Gruppe, die unten spielt, mit Rapid natürlich einen sehr, sehr prominenten Vertreter. Mhm. Die sind irgendwie gerade Neunter, was mich einigermaßen erstaunt, aber dann könnte das natürlich doch dazu führen, dass wir wollen es natürlich nicht hoffen, ja, aber dass diese Runde dann doch nochmal, nochmal einen ganz prominenten Namen bekommt. So.
Genau, wenn man jetzt über Rapid auch noch reden wird, das glaube ich, ja, drei Abende füllen. Also genau, aber das wird hoffentlich nicht so bleiben.
Genau, und damit ist irgendwie, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen durchgeschieden, wie so Sympathien auch verteilt sind, möglicherweise in der ersten österreichischen Liga. Das gibt auch wieder Ärger. Aber okay, dann...
um Gottes Willen.
Ja, alles gut. Okay. Dann lass uns doch vielleicht, bevor wir uns jetzt hier noch in Teufelsküche bringen, mal so ein kleines bisschen wieder zurück abbiegen, ja, in Richtung Steyr einfach. Thomas, du hast jetzt vorhin schon so ein bisschen angedeutet, man hat also sich breit aufgestellt, hat die Sponsorenlast auch auf mehrere Schultern verteilt. Spielt jetzt in der zweiten Liga, ist das das Ende der Fahnenstange oder geht es noch weiter nach oben und warum, beziehungsweise warum nicht?
Ja, ich denke mal einstweilen wird es wohl das Ende der Fahnenstange sein und man kann nur hoffen, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Es wird vermutlich etliche Jahre dauern, bis sich Vorwärts so richtig etabliert hat in der zweiten Liga, sollte nicht ein Wunder passieren oder ein großer Sponsor kommen und die Vorwärts mit Geld versorgen. Wenn das nicht der Fall sein wird, denke ich, dass das so in den nächsten 10 Jahren mal das Ende der Fahnenstange sein wird. Okay. Aber über kurz oder lang hoffe ich natürlich, dass die in die Bundesliga kommen und dort groß aufzeigen.
Genau. Wäre das jetzt ein großer Beinbruch, wenn es wieder runterginge?
Ja, ich glaube schon, das wird ein bisschen... Ich meine, für den Verein an sich vermutlich wäre es jetzt nicht das große Ding. Ich meine, sie haben schon ein paar Jahre jetzt gebraucht, damit sie aufsteigen. Mhm. Aber für die Fans wäre das natürlich schon eine Enttäuschung. Klar. Aber man muss bei der Vorwärts auch sagen, die meisten sind froh, dass die überhaupt spielen. So wie es nicht in den Jahren zuvor war, wo sie nur in die Unterklassik unterwegs waren und jetzt zumindest weiter oben mitspielen.
Genau. Okay, Moritz, was würdest denn du so sagen, mit welchen Clubs Vorwärts Steyr vielleicht in Deutschland vergleichbar wäre?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich mich auch so im deutschen Fußball in den 90ern so schlecht auskenne. Ich meine, was mir eingefallen ist, ich glaube ja, die sehr berühmte, schlechteste Bundesliga-Saison aller Zeiten hat ja Tasmania Berlin gespielt mit keine Ahnung wie vielen Punkten. Das ist Vorwärts Steyr tatsächlich auch in Österreich gelungen, wo sie, glaube ich, 6 Punkte aus 6 Remis in 36 Spielen geholt haben. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Und dann ja, so alte Traditionsclubs, die es jetzt wieder nach oben geschafft haben. Mir fällt da gerade kein gutes Beispiel ein. Es gibt sicher eines.
Ich glaube, das wäre...
Von den Farben her wäre Fortuna Düsseldorf. Ich meine, das sind natürlich jetzt Bundesliga so, die waren auch nie so weit unten. Ja. Düsseldorf auch keine Industriestadt. VfL Bochum vielleicht. Also einfach so von der Stadt her, vom Stadion her, das eng ist und auch klein ist und dass dann auch immer irgendwie etwas gibt, was ja echt ist und greifbar und real. Und nicht wie bei Dortmund zum Beispiel, wo man ja weil man alles halt verkaufen muss im Fußball, alles als Image verkauft. Das ist bei Bochum nicht so und das ist auch bei der Vorwärts nicht so.
Okay. Ja, und ansonsten können wir diese Frage ja auch gerne nochmal an die Hörerinnen und Hörer geben, die das hier hören und gehört haben. Also ja, sagt uns gerne mal auf Twitter vielleicht, was ihr so glaubt, mit welchem Club in Deutschland man Vorwärts Steyr vielleicht auch von der Geschichte und so ganz gut vergleichen kann. Da wäre ich sehr gespannt drauf. Und da kommen bestimmt ein paar Sachen, die wir jetzt alle gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Also bei mir ist so im Hinterkopf aus Gründen, die ich gar nicht erklären kann, so Wattenscheid 09. Ich weiß aber nicht, wieso. Auch gleiche Ecke ja, wie Bochum. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass die hier schon viel beschworene Community dann das eine oder andere, die eine oder andere Idee auch auf jeden Fall hat. Thomas, warum sollte man sich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, unbedingt ein Heimspiel von Vorwärts Steyr anschauen?
Ja, wie schon gesagt, das ist Fußball pur, also da erlebt man was, da gibt's einen guten Bosner, also was will man mehr als ein gutes Essen, gutes Fußballspiel, gutes Bier und die Stadt ist auch ganz schön, also der nächste Urlaub sollte nach Steyr gehen.
Alles klar, das ist ein ganz, ganz klares Statement. Moritz, du warst jetzt ein paar Mal da, hast ja dort auch recherchiert und mit vielen Leuten gesprochen. Was wäre denn so dein Plädoyer für Vorwärts Steyr?
Ich finde, es ist eines der, wenn nicht das schönste Stadion in Österreich. Es ist, ja, wie es der Thomas gesagt hat, noch was sehr viel Reales da. Es ist ein wunderschöner Stehplatz hinterm Tor mit sehr niedrigem Dach, wo die Stimmung sehr schnell gut werden kann. Und es ist eine schöne Stadt, die man gesehen haben sollte. Einerseits wegen der wunderschönen Altstadt. Also ich klinge jetzt irgendwie wie so ein Tourismusbeauftragter, das tut mir leid, aber es ist eine wunderschöne Altstadt. Und es gibt eben auch noch so diese Industrie. Und das finde ich hat etwas, was man ganz selten in dieser Kombination in Städten, vor allem in Österreich, hat. Und das ist eine Reise wert, nicht nur wegen dem Fußball, aber vor allem deswegen.
Ja, dann würde ich sagen, also alle, die an Groundhopping, Österreich, österreichischen Fußball und so weiter interessiert sind, auf nach Steyr. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich kann das Thema Stadt kann ich tatsächlich bestätigen. Ich durfte auch schon mal Steyr besuchen, leider nicht zum Fußball, sondern zu anderer Gelegenheit und war sehr begeistert. Jetzt klinge ich auch wie so ein Tourismusbeauftragter, es macht aber nichts, weil es ja stimmt. So. Ja. Okay, also ich gucke jetzt hier mal so auf meine Fragenliste und stelle fest, dass ich eigentlich alle gestellt habe. Thomas, was wäre dir denn jetzt noch wichtig, unbedingt anzusprechen, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben? So. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss man, also wenn man über Vorwärts Steyr spricht, muss man das auf jeden Fall auch noch wissen? Und ja, mit
Oleg nach Hause. Oleg Blochin wurde schon erwähnt, oder?
Ja, ich glaube.
Das ist natürlich die Legende. Nee, keine Ahnung. Das meiste wurde schon gesagt, denke ich.
Okay. Moritz, hast du noch irgendwie was, was wir jetzt noch gar nicht zur Sprache gebracht haben, was dir nochmal wichtig wäre?
Nicht wirklich. Ich glaube, ich habe das alles, was ich sagen wollte, gesagt. Und ich will jetzt, also genau, ich glaube, es wäre auch jetzt blöd, noch einmal groß auszuholen, aber ich bin sehr zufrieden.
Sehr gut, das hört man auf jeden Fall gern und dann bleibt mir an der Stelle auf jeden Fall noch mal deutlich zu sagen, sich definitiv den Ballesterer 135 mal zuzulegen, wo man eben auch die Texte von Moritz findet und noch ganz, ganz viele andere logischerweise spannende Texte, spannende Geschichten auch. Ihr zwei, vielen Dank an der Stelle, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute, uns da nochmal so ein bisschen einen Einblick auch zu geben, aus verschiedenen Perspektiven. Und bevor ich euch jetzt aber entlasse, müsst ihr den Leuten noch sagen, wie und wo findet man euch denn in den Weiten des Netzes? Thomas, fang mal an. Wenn Leute jetzt noch Fragen haben und sagen, Mensch, hier, ich bin jetzt demnächst mal in Steyr, ich melde mich mal beim Thomas, wie findet man dich denn?
Ja, am besten über Twitter, da bin ich eh erwähnt worden in euren letzten Tweets. Und da könnt ihr mich gerne anschreiben und euch melden, wenn ihr was erleben wollt in Steyr.
Sehr gut. Ich werde es definitiv dann auch in den Shownotes nochmal verlinken. Moritz, wie kriegt man dich?
Genau, auch über, also lustiger bin ich auf Facebook, da heiße ich Moritz Ablinger. Mit Twitter als Medium kämpfe ich noch immer. Dort heiße ich @Moritz mit 3Z und einem Unterstrich am Schluss. Sehr schwer zu merken. Genau, aber wenn man über Fußball reden will, oder schlimme Wörter verwenden, gerne an mich wenden.
Genau. Ja, sensationell. Okay. Auch das wird natürlich ja vertrauensvoll verlinkt. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ja ihr den Ballesterer natürlich auch abonnieren könnt. Auch diese ja diesen Link werde ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen. Und ja, ist auf jeden Fall, und das sage ich, weil ich selber Abonnent bin, nicht weil ich dafür irgendwie Geld kriege, ist auf jeden Fall ja lohnenswert, sich das Heft mal zur Hand zu nehmen, weil man eben zum einen natürlich einen guten Einblick bekommt in die Themen, die in Österreich gerade so eine Rolle spielen, aber bei weitem nicht nur das. Also es gibt da eben auch natürlich internationale Sachen, es gibt auch viel ja zum deutschen Fußball durchaus. Also lohnt sich definitiv, kann ich ganz ohne schlechtes Gewissen da eine Empfehlung aussprechen. Ihr könnt außerdem auch 120 Minuten unterstützen, wenn ihr das gerne möchtet und Lust drauf habt, dass wir vielleicht ja weitere Podcasts wie diese aufnehmen. Dann schaut einfach mal bei 120minuten.net/unterstützen vorbei. Ihr findet uns auf Twitter, da sind wir sehr aktiv, ja, ganz einfach unter dem Handle @120minuten. Auf Facebook sind wir auch mit dem 120-Minuten-Blog. Und ansonsten findet ihr ja Texte, Blogbeiträge, Podcasts und so weiter auf 120minuten.net. So, genau, damit wären wir dann jetzt tatsächlich, aber wirklich am Ende der heutigen Folge. Ich sag nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Thomas und an Moritz. Schön, dass ihr heute ja heute dabei wart.
Dankeschön.
Ja, und dann bleibt mir noch euch allen, wo auch immer ihr das hört, einen schönen Tag, morgen, Abend zu wünschen, wie auch immer. Ja, bleibt uns gewogen, sagt uns auf jeden Fall, wie ihr die ja die Folge fandet. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, mit dem Thema, was wir ja selber bei 120 Minuten nicht veröffentlicht haben, jetzt einfach auch mal gedacht, wir versuchen auch das mal jetzt hier im Podcast-Format. Also gebt uns gerne Rückmeldung, wie gesagt, auf den bekannten Kanälen und dann hören wir uns, denke ich, hier ja in Bälde wieder. In diesem Sinne, macht es gut und bis dahin.
Es geht also in die Verlängerung. Der Blick zu den Magdeburgern und auch zu den Leverkusen. Erste dieser Verlängerung. Und sie beginnt so mit diesem Lattentreffer des eingewechselten Nicolas Hiddink. Unglaublich Lauf und Kampfstark. Hammer. Und dann dieses fantastische Tor. Niklas Brandt, 111. Minute. Magdeburg steht Kopf.